Hey Football-Fans, willkommen beim Red Zone Football Podcast, eurem Podcast für alles rund um die NFL. Mein Name ist Mike T. und ich habe die Ehre, euch heute durch unser Programm zu führen. Wir haben für unsere erste Episode auch definitiv einige interessante Themen im Petto für euch. Aber als allererstes mal eine kleine Intro zu uns und zu unserem Podcast. Wir sind ein kleines Team von Football-Verrückten, die diesen Sport einfach lieben. Und wir möchten diesen Podcast nutzen, um unsere Begeisterung für die NFL ins ganze Land, nach Deutschland, aber auch Österreich und die Schweiz zu tragen und hoffen euch allen da draußen damit interessante Insights, aber natürlich vor allem gute Unterhaltungen zu euren Teams und der NFL insgesamt liefern zu können. Es gibt auch eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, um diesen Podcast zu starten als jetzt, denn das wichtigste Ereignis der Offseason ist mit dem Draft nun vorbei und wir kommen jetzt kommt erstmal lange leider nichts. Und deshalb wollen wir diese gezwungene Corona-Pause dazu nutzen, einmal im Detail die einzelnen Divisions und Teams zu betrachten, um zu schauen, wie lief die Free Agency unter Draft und wie stellen sich aktuell die Roster, also die Kader der einzelnen Teams auf und wo glauben wir, dass die Teams mit dem Kader am Ende der Saison landen könnten. Wir werden heute mit der AFC North Division anfangen, wozu die Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, Cleveland Browns und Cincinnati Bengals gehören. Wir werden aber auch einen kurzen Rückblick starten auf die vorherige Saison, wollen ein bisschen analysieren, was ist dort passiert, was ist bei den Teams gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, um dann zu schauen, wie haben sie sich durch die Free Agency und den Draft verbessert. Und wir schauen natürlich auf eine der größeren Moves, die die Free Agency-Periode und den Draft generell bestimmt haben. Fangen wir also an mit einem kurzen Rückblick auf die vergangene Free Agency-Periode, wo das Thema Tom Brady eigentlich alles überragt und bestimmt hat. Brady ist jetzt kein New England Patriot mehr, ist jetzt der neue Starting Quarterback der Tampa Bay Buccaneers. Aber das ist nicht der einzige interessante Move in der Free Agency-Periode. Cam Newton ist nicht mehr der Starting Quarterback der Carolina Panthers. James Winston offensichtlich nicht mehr bei den Tampa Bay Buccaneers und jetzt nur noch Backup zu Drew Brees in New Orleans. Und wir haben auch ganz viele Trainerwechsel, die natürlich das nächste Jahr deutlich bestimmen werden, weil es gibt dort natürlich auch von der Herangehensweise, wie ein Team aufgebaut wird und was der jeweilige Trainer benötigt, um erfolgreich zu sein, ganz andere Philosophien. Und dahingehend ändern sich natürlich auch wieder die einzelnen Kader. Wir wollen auch jetzt generell direkt anfangen mit der AFC North. Und da haben wir 4 Teams drin, wie schon vorhin gesagt. Das sind einmal die Ravens, die Steelers, die Browns und die Cincinnati Bengals. Lasst uns aber mal mit dem Gewinner der Division aus dem letzten Jahr anfangen. Und das sind die Baltimore Ravens. Die hatten eine unglaublich erfolgreiche Saison letztes Jahr. Vor allem, wenn man noch die vorherige Saison betrachtet. Der Coach Harbaugh stand eigentlich kurz vor dem Rauswurf, konnte sich dann aber nochmal durchsetzen und sagen, hey, gib mir nochmal eine Chance und war dann einfach smart genug zu sagen, ich stelle mein ganzes Spiel komplett um und richte es von nun an komplett auf Lamar Jackson aus. Und das hat einfach unglaublich gut funktioniert. Und das Interessante an dieser Sache war, dass in einer Liga, in der mittlerweile eigentlich alles auf den Pass ausgerichtet ist, eine Run-Heavy-Offense, die hauptsächlich schaut, den Football zu pounden, also wirklich einfach zu rennen, so erfolgreich war. 14 Siege, 2 Niederlage, man stellte mit Lamar Jackson, der unglaubliches Talent besitzt, den MVP der letzten Saison und musste sich dann in den Playoffs zwar geschlagen geben, aber hier steckt so viel Talent drin und so viel Promise für die nächsten Jahre, dass die Ravens ab sofort natürlich zu den absoluten Mitbewerbern um den Super Bowl zählen werden und das sicherlich auch Jahr für Jahr. Man hat schon seit Jahren oder fast schon seit einem Jahrzehnt eigentlich sehr gut gearbeitet, schon unter dem ehemaligen General Manager Ozzie Newsom, der sehr bedacht vorgegangen ist immer in der Free Agency und immer sehr gut gedraftet hat und war dann smart genug, um zu sagen, man schnappt sich seinen Nachfolger Eric DaCosta, baut ihn schon mal ein, als Ozzie Newsom noch gearbeitet hat, so ein bisschen als Trainee-Programm Und er führt das bisher eigentlich nahtlos fort. Also diese gleiche Philosophie, die man sonst auch angewendet hat, führt er wunderbar fort. Man hat eine sehr unspektakuläre Free Agency-Periode. Man ist hingegangen und hat Edge, Defender, Pass Rusher, Matt Judon das Franchise-Tag gegeben, was sehr smart war. Der hatte ein Breakout-Jahr letztes Jahr, was die Sacks, was die Pressures angeht. Und man hat hier noch einen ja noch relativ jungen Spieler, der sicherlich jetzt gerade erst in seiner Prime angekommen ist. Und da hat man vielleicht einen der besten Moves in der Free Agency gemacht und für Calais Campbell von den Jacksonville Jaguars gedraftet. Und zwar nur für einen 5th-Runden-Pick. Campbell ist die letzten 4-5 Jahre einer der besten Defensive Linemen der Liga gewesen. Auch letztes Jahr hatte er wieder ein super Jahr. Er ist jetzt schon Mitte 30. Aber wenn man wie die Ravens ein Team hat, also letzte Saison 14 Siege, 2 Niederlagen eingefahren hat und davon ausgeht, dass man jetzt auch ab sofort die kommenden 1-2 Jahre mindestens um den Super Bowl mitspielen wird, hat man einen Defender genommen, der, selbst wenn er etwas abbaut, immer noch ein sehr guter Lineman sein wird, definitiv weiterhelfen wird und das nur für einen 5th-Runden-Pick. Das war ein fantastischer Deal. Es gab aber auch so ein paar Sachen, die sind nicht so ganz optimal gelaufen. Man wollte eigentlich, um die Defensive Line noch weiter zu verstärken, Michael Brockers dazu holen von den Los Angeles Rams. Dort war man sich eigentlich schon einig und es ist auch nicht ganz klar, was passiert ist, aber der Deal kam am Ende des Tages doch nicht zustande und Brockers ging zurück zu den Rams und hat dort einen 3-Jahres-Vertrag unterzeichnet. Und als Ersatz für Brockers kam dann stattdessen Derek Wolf, der ein bisschen anderes Skillset hat als Brockers, auch nicht ganz so gewichtig, nicht ganz so groß ist wie Brockers, aber trotzdem ganz gut in diese Defensive Line Rotation sicherlich reinpassen wird. Aber das war es eigentlich schon. Also mehr gibt es zu der Free Agency-Periode der Ravens eigentlich nicht zu sagen. Aber der Draft war für mich einer der besseren Drafts in der Liga. Da ist man hingegangen in der Runde 1 und hat Middle Linebacker gedraftet, Linebacker Queen. Und der war übergreifend bei fast allen Analysten als einer der besten Linebacker im Draft eingeschätzt worden. Ein Off-the-Ball-Linebacker, einer, der gut im Coverage ist, der Tight Ends covern kann, im Run-Game vielleicht ein paar kleine Schwächen hat, aber insgesamt super viel Potenzial mitbringt. Und man dachte eigentlich, dass er vielleicht in die Top 20 geht und man hat ihn dann trotzdem danach bekommen. Also ein guter Pick. Und dann der restliche Draft wurde eigentlich komplett darauf ausgelegt, das, was man letztes Jahr schon gut gemacht hat, also den Ball laufen lassen, viel mit Running Backs, viel mit Lamar Jackson, die Offensive Line zu stärken, das einfach nochmal weiter zu verstärken und zu perfektionieren. Man ist in der 2. Runde hin und hat eigentlich einen überraschenden Move gemacht, weil man hat J.K. Dobbins gedraftet aus Ohio State, den Running Back. Das ist ein guter Running Back, ist ein Allrounder. Keiner, der jetzt super schnell ist, keiner, der die super Cuts macht, aber der alles ziemlich gut macht. Auch aus dem Backfield gut den Ball fängt, den Ball pounden kann. Jemand, denen den Ball auch mal 25 Mal geben kannst und das ist kein Problem für den. Aber wird natürlich interessant sein, weil der Running Back Room bei den Ravens ist eigentlich schon voll. Man hat mit Ingram jemanden, der sehr gut dorthin passt. Aber man hat das einfach nochmal reinforced. Also man ist hingegangen und hat gesagt, okay, wir wollen dieses Spiel weiter spielen und wenn irgendjemand verletzt ausfällt, dann haben wir hier einfach nochmal einen zweiten und dritten Running Back, der das Ganze ja weiter fortführen kann. Dann hatte man eine 3. Runde, wo man 4 Picks hatte und auch dort hat man eigentlich alles dafür getan, dieses Run the Ball and Stop the Run noch weiter zu forcieren. Man ging hin und hat Defensive Tackle gedraftet. Madubuike ist ein klarer Run-Stopper, der gut in diese Rotation reinpassen wird. Und dann ist man hin und hat eine weitere Insurance Policy für Lamar Jackson gedraftet mit Duvernay, dem Wide Receiver, ist ein klarer Slot Receiver, jemand, der die Chains moved, also jemand, der immer schaut, wo ist das First Down und der sich dann dem Quarterback zur Verfügung stellt als eine Art Absicherung, ist schnell und hat auch gute Hände. Dann hat man nochmal Linebacker gedraftet mit Malik Harrison, ist ein sehr guter Pick gewesen, meiner Meinung nach. Auch ein Run-Stopping-Linebacker, also im Vergleich zu Queen, der eher ein Coverage-Linebacker ist, hat man hier jemanden, der eher fürs Run-Stopping zuständig ist, ist auch ein sehr guter Blitzer und ist jemand, der trotz dieses Drittrundenstempels relativ schnell eine Starterposition für sich ausfindig machen könnte in dem defensiven Konstrukt der Ravens. Dann hat man noch Phillips gedraftet, einen Tackle, der aber wahrscheinlich eher in diese Guard-Position reinkommen wird in der NFL. Er ist sehr gut im Laufspiel, nicht so der beste Passblocker, aber wirklich jemand, der wieder diese Löcher öffnen wird, diese Lanes öffnen wird für die Running Backs, für Lamar Jackson, wenn er dann mit dem Ball auch mal wieder laufen sollte. Vierte Runde ist man hin. Wieder ein Guard in Bradison, für mich einer meiner Favorite Picks hier. Jemand, den ich eher so in der zweiten oder dritten Runde gesehen hätte, auch ein sehr, sehr solider Guard. Auch wieder eher jemand, der im Run-Blocking besser ist als in der Pass-Protection. Und dann hatte man noch fünfte, sechste, siebte Runde, wo zwei Picks dabei sind, die ich sehr mag. Gerade sechs Runden-Pick mit Prosh, sehr guter Route-Runner, hat tolle Catches. Es könnte jemand sein, der wirklich überrascht. Und mit Stone hat man einen tollen Deep-Safety dazu bekommen. Also jemand, der wirklich eher tief spielt auf dem Feld und im Passspiel sehr, sehr gut ist, das gut defenden kann. Ist okay in der Box, aber jemand, der so tief gefallen ist, ist ein toller Value-Pick für die Ravens. In der fünften Runde hat man einen weiteren Defensive Lineman dazugenommen, Broderick Washington, der zwar ein explosiver Tackle ist, aber ich meine, da ist man schon relativ voll. Ne? Derek Wolfe, Calais Campbell, Madu Buika hat man auch gedraftet. Also da hat man schon sehr, sehr viele Spieler. Und deshalb ist es für mich ja die Frage, ob man in der fünften Runde jemanden draftet, wo man nicht genau weiß, ob der überhaupt das Spielfeld sehen wird. Das ist für mich ein bisschen zu hoch. Aber generell muss man sagen, wenn man sich die Free Agency anguckt, der Ravens, wenn man sich den Draft anguckt, der Ravens, dann bekommen die von mir eine Note sehr gut und sind für mich auch immer noch das Team, das man in dieser Division schlagen muss. Ob es wirklich wieder 14 Siege werden, wird man sehen. Die anderen NFL-Teams sind nicht doof. Es ist eine Copycat-League. Man schaut, dass man das nachmacht, was gut funktioniert, aber man stellt sich auch auf diese Sachen ein. Und man hat gesehen, dass es in den Playoffs deutlich schwieriger wurde für die Ravens, dort weiter voranzukommen. Und es ist die Frage, wie sehr sich die anderen Teams in der Division darauf einstellen werden, auf dieses dynamische und hauptsächlich laufgeprägte Spiel der Ravens, aber für mich weiterhin der ganz klare Favorit in dieser Division. Kommen wir nun zu den Steelers. Die Steelers waren das zweitbeste Team der Division letztes Jahr mit 8 Siegen und 8 Niederlagen. Und da war natürlich die gesamte Saison davon geprägt, dass man eigentlich Ben Roethlisberger kaum zur Verfügung hatte. Die Ersatzleute, die zur Verfügung standen, gerade so ein Mason Rudolph, die haben jetzt nicht wirklich überzeugt. Und das war auch nicht so unwichtig zu sehen für die Steelers. Hat man wirklich so einen Plan in der Hinterhand, jemanden, der Roethlisberger tatsächlich ersetzen kann? Und meiner Meinung nach momentan ist diese Antwort darauf ganz klar nein. Und man muss natürlich jetzt auch sehen, viel hängt davon ab, in welcher Verfassung Roethlisberger ist. Ist er gesund? Ist er auch weiterhin gut genug, genügend Plays zu machen? Das weiß man einfach noch nicht. Er ist jetzt auch mittlerweile relativ älter. Und die Frage, die sich mir natürlich stellt, ist auch hier weiterhin, okay, was macht man hier in der Zukunft? Wie lange will er noch spielen? Er hat in den letzten Jahren auch immer wieder darauf hingedeutet, ein großes Fragezeichen dahinter gemacht, ob er weitermachen will oder nicht. Er wird die kommende Saison auf jeden Fall dabei sein. Aber man wird schauen müssen, mit welcher Qualität und ob er das Team dieses noch voranbringen kann. Schaut man sich die Free Agency-Periode an der Steelers, hat man schon ein bisschen mehr gemacht als jetzt zum Beispiel die Ravens. Man ist hingegangen, hat auch einen Franchise-Tag gesetzt. Auch hier war es ein Pass-Rusher, Bud Dupree, der insgesamt jetzt die letzten zwei Saisons einen guten Aufstieg gemacht hat. Ist ein sehr, sehr solider Pass-Rusher, ist auch gut gegen den Run. Ist immer noch jung genug, war auch meiner Meinung nach ein No-Brainer. Da ist man hingegangen, hat Wisniewski als Guard dazu bekommen. Sehr interessanter Move war Eric Ebron, den ehemaligen Tight End, oder dem ursprünglichen Draft-Pick der Lions hinzuzubekommen, der ein super Athlet ist, aber immer wieder Probleme hat als Pass-Catcher, der ja dann so ein bisschen eine Resurgence hatte, also eine Auferstehung bei den Indianapolis Colts. Hat Chris Wormley dazu geholt für die Defensive Line, aber hat auch einige Losses. Also Javon Hargrave, der jetzt bei den Eagles ist, ist ein sehr großer Verlust. Das ist ein sehr guter Defensive Tackle, der sowohl im Run-Gehen als auch im Pass-Rush helfen kann. Da wird man sehen müssen, wie man ihn ersetzen kann. Und dann Artie Burns, jemand, den man relativ hoch gedraftet hatte ursprünglich, ist auch nicht mehr dabei. Aber das ist jetzt kein so großer Verlust. Und sonst gab es eigentlich nicht viel, auch hier eine relativ zurückhaltende Free-Agency-Periode der Steelers. Schaut man sich den Draft an, war es natürlich ein bisschen schwierig. Man hatte keinen First-Round-Pick, weil man den Trade gemacht hatte Anfang der Saison, der letzten Saison mit den Miami Dolphins. Und man hat den First-Round-Pick getradet für Minkah Fitzpatrick, der eine super Saison hatte. Also kann man hier nicht wirklich sagen, das war jetzt ein schlechter Move der Steelers, weil Fitzpatrick auch immer noch, ich glaube, 23 oder 24 Jahre alt, wird wahrscheinlich einer der besten Defensive-Spieler über die nächsten Jahre sein bei den Steelers, einer der wichtigsten Spieler. Und es hat wunderbar funktioniert. Und dann ist man in der zweiten Runde hin und dann wird es schon interessanter. Man hat Chase Claypool gedraftet, Wide Receiver Golden Domer von den, aus Notre Dame. Ist ein sehr interessanter Pick, weil er so ein bisschen ein Tweener ist. Er ist sehr groß, auch bringt viel Masse mit und ist so ein bisschen ein Zwischending aus Wide Receiver, Tight End. Man muss nicht so richtig, wo er reinkommt. Ich würde ihn jetzt eher mal als Wide Receiver einschätzen. Ist groß, ist für seine Größe und für seine Masse unglaublich schnell, macht akrobatische Catches, physisch sehr, sehr stark. Aber wenn man sich das Tape von ihm anguckt und sich wirklich die Spiele anguckt, dann sieht man, dass er zwar ein Combine-Freak ist, also hat er bei der Combine super Werte gehabt, auch was die 40-Jahr-Dash-Zeit angeht, aber die spielen ja nicht in Unterwäsche, sondern die spielen ja mit Pads on, wie man immer sagt. Also man hat ja die ganze Ausrüstung drauf. Und man spricht immer vom Game Speed. Also da gibt es Unterschiede. Ne? Wie läufst du, wenn du 100 Meter läufst und wie läufst du, wenn du jetzt die ganze Ausrüstung anhast und dich auch separieren musst, also Platz zwischen dich und den Cornerback bringen musst. Und gerade dieses Separieren, da hat er immer ein bisschen Probleme, aber generell bringt er unglaublich viel mit, um ein toller Wide Receiver zu sein. In der dritten Runde ist man dann hin und hat einen Edge Defender, also einen Pass Rusher gedraftet, in Highsmith. Ist nicht so mein Lieblingspick, um ganz ehrlich zu sagen. Er bringt zwar viel mit und war auch sehr produktiv im College, aber in einer eher schwächeren Liga im College. Also die Spieler, gegen die er gespielt hat, waren nicht so auf diesem hohen Niveau. Deshalb ist es schwer einzusetzen, ob er das produktive Spiel, was er hatte, ob er das komplett auch ummünzen kann in die NFL. Das wird man sehen. Und dafür finde ich einen Drittrunden-Pick schon ein bisschen hoch angesetzt. Ich hätte ihn eher in der vierten oder fünften Runde gesehen. Aber gut, deshalb sind wir keine Scouts. Ich werde dafür nicht bezahlt. Mein Lieblingspick für die Steelers kommt eigentlich in der vierten Runde. Running Back Anthony McFarland Jr., aus Maryland. Für mich der beste Draftpick der Steelers und könnte tatsächlich ein richtiger Steal sein für die Steelers. Super schnell, tolle Beschleunigung, shifty, also der ist extrem gut und ich glaube, könnte ein absoluter Star sein. Und dann gerade im Zusammenspiel mit James Conner auf der Running Back Position könnte der wirklich für Furore sorgen. Und dann hatte man nochmal einen Viertrunden-Pick und hat Kevin Dotson gedraftet, ist ein Offensive Lineman, ein guter Runblocker, nicht so gut im Passblock, ein großer Guard. Da wird man sehen, ein bisschen Druck ausüben kann, so eine Swing-Guard, Swing-Tackle-Position einnehmen kann. Da hatte man keinen Fünftrunden-Pick. Ist dann hin und hatte noch einen Sechstrunden-Pick. Antoine Brooks aus Maryland gedraftet, ist ein Safety, Box-Safety, smarter Safety und ist eher so ein Hybrid aus Linebacker-Safety, die man ja heute sehr relativ oft sieht. Man hatte dann auch einen Defensive Tackle mit Carlos Davis aus Nebraska gedraftet. Ist ein Pass-Rushing-Defensive Tackle, der aber Run-Game nicht so gut ist. Insgesamt, wenn ich mir jetzt die Off-Season der Steelers anschaue, würde ich sagen, war gut bis okay. Wie gesagt, viel hängt davon ab, in welcher Verfassung sich Roethlisberger für nächste Saison präsentiert. Draft war okay, Free Agency war okay. Für mich momentan, wenn ich mir die vier Teams anschaue, momentan Team Nummer 3 in dieser Division, wird ein schwieriges Jahr für die Steelers. Kommen wir nur zu einem Team, über das man wirklich wahrscheinlich stundenlang reden könnte, weil es eines der interessantesten, einfach von der Spielerzusammensetzung, Teamzusammensetzung, einer der interessantesten Teams der Liga ist. Das sind sicherlich die Cleveland Browns. Die hatten letztes Jahr eine extrem enttäuschende Saison. weil sie auch letztes Jahr, wenn man auf dem Papier eigentlich einer der besseren Teams, nicht nur in dieser Division, sondern wahrscheinlich auch in der gesamten Liga hatte. Ja, super Wide Receivers mit Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, Callaway, also Tight End in Joku, Baker Mayfield war davor Offensive Rookie oder Rookie of the Year, hatte eine super, super Rookie als Quarterback. Und auch die Defense, ne, man, Myles Garrett, einer der besten Pass-Rushers der Liga, hatte dann in dem Odell Beckham Trade, kam noch Olivier Vernon dazu, der für mich ein underrated ist, kreiert sehr, sehr viele Pressures, die Sack-Zahlen sind halt nicht so wirklich da, aber ist ein sehr, sehr guter Defensive End und einfach ein sehr junges Team, viele First-Round, Second-Rounds, High-Runden-Picks, die in diesem Team sind. Und man hatte sich erhofft, da nochmal den nächsten Schritt zu gehen, in die Playoffs zu kommen und einfach ein richtiger Anwärter eigentlich zu sein, auch auf den Super Bowl. Das hat sich dann relativ schnell ja als Farce rausgestellt, weil dieses Team ist im Grunde genommen implodiert. Man kam einfach nicht zurecht damit. Viele einzelne Schauplätze, Beckham, weiterhin genau die gleiche Distraction, die ja auch schon in New York war. Und Mayfield hatte extreme Probleme, also diese Weiterentwicklung war einfach nicht vorhanden. Wo man auch sehen muss, ob er wirklich auch, also wie er auch weiterkommt. Ne? Also es ist toll, er hat einen super einen tollen Arm, mit dem er wirklich jeden Wurf machen kann. Und er hat dann natürlich auch diesen It-Faktor, ja, dass er immer gewinnen will und er hat schon oft gewonnen und er weiß, wie es ist zu gewinnen. Aber wenn man sieht, wie er spielt, er schaut sich immer seinen ersten Read an, kommt nicht durch seine Progressions wirklich schnell durch. Und die Offensive Line war auch nach dem Trade für Vernon, wo man Kevin Zeitler, einen der besten Offensive Guards der Liga, zu den Giants getradet hat, war diese Offensive Line einfach nicht gut. Und Mayfield war andauernd unter Druck, wurde sehr oft gesackt, hatte nicht die Zeit, die er wirklich brauchte. Und da hat man auch gesehen, welche Schwächen er eigentlich in seinem Spiel hat. Deshalb wird es interessant sein zu sehen, inwiefern sich die Browns auch in der Hinsicht ja, weiterentwickeln können. Aber generell ist der Kader immer noch vorhanden. Also wenn man sich die Free Agency-Periode anguckt, Kareem Hunt ist weiterhin da. Man hat jetzt mit Case Keenum einen sehr guten Backup verpflichtet zu Baker Mayfield auf der Quarterback-Position. Man hat einen Trade für Andy Janovich, der ein Fullback ist, einen guten Trade gemacht, sehr guter Run-Blocking-Fullback. Das eigentlich zeigt, dass man wahrscheinlich noch mehr in diese Richtung des Runs gehen möchte. Man hat ja mit Kevin Stefanski einen neuen Coach, der kommt aus Minnesota. Dort hat er sehr viel Erfolg gerade mit dem Running-Spiel, mit dem Laufspiel gehabt, mit Dalvin Cook. Und ich denke, er will das so ähnlich auch aufbauen. Und man ist hingegangen und hat die Offensive Line verstärkt. Man hat einen der besten Offensive Tackles, der zur Verfügung stand, verpflichtet mit Jack Conklin. Ist ein Right Tackle. Da wird man noch sehen, ob er Right Tackle spielen wird oder Left Tackle spielen wird. Man hat auch nochmal die Tight End Position nochmal aufgebessert, obwohl man mit David Njoku eigentlich einen guten Tight End hat, der noch nicht wirklich perfekt ist, aber der sehr, sehr viel mitbringt. Man hat Austin Hooper verpflichtet und einen sehr großen Vertrag gegeben. Man hat sich die Safety-Position angeguckt, nachdem man Julius Peppers abgegeben hat zu den Giants und hat Carl Joseph verpflichtet, der ja auch sehr hoch gedraftet wurde damals von den Oakland Raiders, der aber nie wirklich diese Erwartung, die man in ihn hatte, wirklich beweisen konnte. Und da wird es interessant sein zu sehen, inwiefern er ja nochmal diesen nächsten Schritt machen kann bei den Browns oder eben nicht. Und da hat man nochmal die Defensive Line verstärkt, die eh schon eine der besseren Defensive Lines der Liga ist und hat Andrew Billings dazu geholt, der jetzt nicht unbedingt ein Starter ist, aber der sehr gut in diese Defensive Tackle Rotation reinpassen wird. Man hat auch einige Abgänge. Demaryius Randall, für den man damals getradet hatte von den Packers, ist weg. Ich mag diesen Spieler, ist ein guter Spieler, ist ein Hybridspieler, so ein Zwischending zwischen Cornerback und Safety. Man hat mit Carl Joseph eigentlich genau den Ersatz gefunden. Und dann eigentlich für mich der wichtigste Abgang ist Joe Schobert, Middle Linebacker, für mich ein sehr unterschätzter Spieler, ein sehr guter Allrounder da in der Mitte. Da wird man sehen müssen, wie man ihn genau ersetzen wird und ersetzen kann. Und dann Greg Robinson, der Tackle ist weg. Hat man auch ersetzt, hat man jetzt ersetzt mit Conklin, aber auch im Draft, da kommen wir gleich dazu. Und war jetzt auch nicht wirklich die Offenbarung. Wie gesagt, einer der schlechtesten Offensive Lines der Liga letztes Jahr. Das war eine der Achillesfersen der Browns. Schaut man sich jetzt den Draft an, muss man sagen, es ist einer der besseren Drafts in der Liga. Erste Runde ist man hin. Pick Nummer 10, Jedrick Willis aus Alabama. Es gab 4 Tackles in diesem Draft, wo man sagte, die sind alle Top 5 oder Top 10 Material. Micaiah Backton, Andrew Thomas, den die Giants gedraftet haben, Tristan Wirfs und dann Jedrick Willis. Und man konnte eigentlich mit keinem dieser 4 Tackles irgendwas falsch machen. Zeit wird zeigen, welcher dieser Tackles am Ende des Tages der beste war, aber die Browns können glücklich sein, dass Wills bis zur Nummer 10 gefallen ist. Ist ein super Value und kann sowohl Right Tackle als auch Left Tackle spielen. Wie gesagt, da wird es interessant zu sehen sein, wie man das macht. Er hat im College eigentlich hauptsächlich Right Tackle gespielt und da wird man sehen, ob man ihn dann auf die Left Tackle Position einsetzen wird oder ob man Jack Conklin, der bisher nur Right Tackle gespielt hat, rüberzieht auf die Left Tackle Position. Das wird man dann sehen. Dann hatte man 2. Runden-Pick auch wieder. Also super Value. Grant Delpit, einen weiteren Safety dazugeholt, der auch gefallen ist. Delpit, wenn man vor Start der letzten College-Saison gesagt hätte oder gefragt hätte, wer der beste Safety ist oder wer auf jeden Fall ein Erstrunden-Pick sein wird auf der Safety-Position, dann hätte man gesagt, Grant Delpit von LSU hat eine super Range, also das ist einfach ein amerikanisches, sag mal, Ballhawk, also er weiß, wo der Ball ist, hatte, glaube ich, 8 oder 9 Interceptions über seine Zeit hinweg bei LSU und hat aber einige Probleme gehabt, hat ein paar Verletzungsprobleme gehabt im letzten Jahr und auch einige Tackling-Probleme, also oft Missed Tackles gehabt und das hat dann doch einige Teams abgeschreckt, aber insgesamt trotzdem super Value. Nummer 44, Grant Delpit zu bekommen, kann man nichts falsch machen, ist jetzt ein junges Duo da hinten, Carl Joseph, Grant Delpit. Wird nicht alles perfekt laufen, aber man hat einen guten Spieler auf jeden Fall dazu bekommen und ist in einer 3. Runde hin und hat Jordan Elliott gedraftet aus Missouri. Auch für mich ein guter Pick. Es wird wunderbar in diese Defensive-Line-Rotation reinpassen, hat sehr gute Handarbeit, bringt einen guten Push von innen raus, super Production im College, spielt aber allerdings manchmal ein bisschen hoch. Also das kann natürlich zu Problemen führen im Run-Spiel, dass er sich sehr leicht einfach wegblocken lässt, weil er einfach, wenn er dann auf ein bisschen weit oben spielt, aber generell trotzdem guter Pick. Und dann noch Linebacker gedraftet, Jacob Phillips, auch von LSU wieder, bringt gerade im athletischen Bereich sehr viel mit. Aber die Production im College war nie da. Das ist so ein bisschen Potenzial-Pick, hat auch ein paar Probleme gezeigt im Passspiel, also im Coverage. Aber er bringt sehr viel mit und könnte jemand sein, der auf Zeit hinweg über die nächsten 1-2 Jahre in eine Starterrolle hineinwachsen könnte. In der 4. Runde ist man dann hin und hat Harrison Bryant gedraftet, den Tight End. Finde ich okay, den Pick. Die Noten für den Pick waren all over the place. Also man hatte teilweise 2. Runden-Grades auf Bryant, teilweise waren sie aber auch 5. oder 6. Runden-Grades. Er hatte keine gute Combine, galt seitdem als nicht wirklich athletisch genug. Das Tape sieht aber ein bisschen anders aus, also er spielt schneller, als er es jetzt bei der Combine zum Beispiel gezeigt hat. Und könnte deshalb ein unglaublicher Value-Pick werden. Also das ist so wirklich ein Zwischendrin. Entweder ist man hier auf Gold gestoßen oder der Spieler wird irgendwo im Niemandsland landen. Er hat aber auch nicht wirklich den Druck, sofort produzieren zu müssen. Man hat Hooper dazu geholt, man hat Njoku noch. Er wird in diese Rotation reinkommen als 3. oder 4. Tight End. Und ich glaube, das ist für ihn eigentlich eine relativ gute Situation. In der 5. Runde ist man dann hin und hat Nick Harris gedraftet, den Center aus Washington. Auch hier wurde er teilweise deutlich höher geratet. Also es wurde teilweise gesagt, er würde in der 2. Runde gedraftet werden. Aber er ist halt leider relativ klein, ist aber sehr erfahren, war über Jahre hinweg ein Starter im College und passt auch gut in dieses Zone-Scheme rein, das Stefanski mitbringen wird aus Minnesota. Und könnte auch ein super Value-Pick sein, aber es gibt einen Grund, warum er gefallen ist. So weit runter im Draft. Und dann hat man noch den Wide Receiver gedraftet, Donovan Peoples-Jones aus Michigan. auch wieder sehr guter Value-Pick, ist groß, ist explosiv, hat aber ein paar Probleme gezeigt, sich wirklich separieren zu können von Cornerbacks. Also hat diese, er ist zwar schnell und er hat eine gute Combine gehabt, aber dieser, sich Platz zu verschaffen zwischen sich selbst und Cornerbacks, da gab es ein paar Probleme, aber bringt viel Potenzial mit. Für mich, wenn ich mir jetzt die Offseason angucke, der Browns, gute Offseason bis sehr gute Offseason für mich. Viel wird hier davon abhängen, wie sich Baker Mayfield weiterentwickelt und ob man die Offensive Line, die tatsächlich ein sehr großes Problem war letztes Jahr, ob man die fixen konnte, ob die weiter ein Problem sein wird, ob man, wenn man sich da verbessert, wenn Mayfield es schafft, schneller und besser durch seine einzelnen Progressions zu gehen, dann ist man auf jeden Fall auf dem Papier ein Platzanwärter auf den Thron in dieser Division. Aber wie gesagt, das waren die Browns eigentlich auch letztes Jahr schon. Und man wird sehen, wie kann Stefanski diese doch sehr ego-getriebenen Einzelspieler, die dieses Teams hat, wie kann er die zusammenbringen oder schafft er es, diese zusammenzubringen, um da ein Team daraus zu formen. Und wenn er das schafft und wenn Mayfield sich weiterentwickelt, da hat man hier ein Team, das um den ersten Platz mitspielen sollte und auch ein Anwärter zumindest auf die Playoffs sein sollte. Kommen wir zu guter Letzt nun zu den Cincinnati Bengals, dem schwächsten Team der AFC North aus dem letzten Jahr. Die Bengals hatten natürlich wahrscheinlich mit die interessanteste Offseason aller Teams in der NFL, weil sie den ersten Pick hatten im diesjährigen Draft und da war natürlich die Spannung groß, wen sich Cincinnati schnappen würde, obwohl relativ früh klar war, es wird wahrscheinlich ein Quarterback werden und es wird auch höchstwahrscheinlich Joe Burrow sein, den man dann am Ende des Tages auch selektiert hat. Die Bengals stehen natürlich jetzt vor einem großen Rebuild, sind für mich aber trotz allem und trotz des schlechten Abschneidens der letzten Saison einer der Gewinner der diesjährigen Offseason. Schauen wir uns einmal die Free Agency-Periode an der Bengals. Und eine wichtige Sache, die einfach geblieben ist, ist Wide Receiver AJ Green, einer der besten Wide Receiver der letzten 6, 7, 8 Jahre, hatte zwar jetzt mit starken Verletzungen zu kämpfen, sollte er aber gesund wiederkehren, dann ist er natürlich das Haupttarget für Joe Burrow und sollte ihm in seiner Entwicklung deutlich weiterhelfen. Man ist dann hin, hat die Defensive Line verstärkt mit DJ Reader von den Houston Texans, ein Nose Tackle und hat ihm für einen Nose Tackle den besten Deal aller Zeiten angeboten, 4-Jahres-Vertrag, 53 Millionen, ist ein Mammut von einem Mann mit über 340 oder sogar 350 Pfund Gewicht bringt er auf die Waage und hat dann zusätzlich noch die Secondary verstärkt mit zwei ehemaligen Cornerbacks der Minnesota Vikings, Alex McKenzie und Trey Waynes. Waynes hat man direkt einen 3-Jahres-Vertrag gegeben für dotiert mit 42 Millionen Dollar. Und beide hatten eigentlich nicht so die beste Saison, kommen aber jetzt in ein System, das Man-Coverage präferiert im Vergleich zu Zone-Coverage. Und Trey Waynes musste letztes Jahr eigentlich keine wirklich so gute Saison letztes Jahr, musste aber viel im Zone-Coverage spielen, ist aber eher ein klarer Man-Corner, also jemand, der nah am gegnerischen Wide-Receiver steht, viel presst und das System in Cincinnati sollte ihm eigentlich entgegenkommen. Wird man sehen, ob sich jetzt diese hohen Ausgaben am Ende des Tages auch auszahlen werden. Abgänge hatte man auch ein paar, aber eigentlich keine, die jetzt wirklich so groß waren. Tyler Eifert, der Tight End, ist weg. Andrew Billings ist nicht mehr da, der Defensive Lineman. Dequise Denard, bisschen unterschätzter Spieler, aber jetzt auch keiner, der jetzt wirklich den Unterschied ausmacht. Und das war es dann eigentlich auch schon mit der Free Agents-Periode, wenn man sich die wichtigsten Zu- und Abgänge anschaut. Der Draft war dann natürlich um einiges spektakulärer und den haben die Bengals einfach, die haben einfach hervorragend gedraftet. Man hat mit Joe Burrow einfach ganz klar den Number One Pick geholt. Man sagt, man will jetzt in eine neue Ära einsteigen, man braucht dafür einen neuen Quarterback. Ich habe nichts gegen Andy Dalton. Andy Dalton hat die Bengals über einen Zeitraum von 4, 5 Jahren immer in Playoff Contention gehalten. Einen guten Job gemacht. Aber wenn man schon neu aufbaut, dann sollte man jemanden Neues dazu holen, der dieses Team dann hoffentlich für die nächsten 10, 15 Jahre führen kann. Und Burrow hat eine sehr interessante Saison hinter sich. Er hat wahrscheinlich die beste Saison eines Quarterbacks im College aller Zeiten gespielt. Und wer weiß, ob wir jemals wieder so eine Saison sehen werden. Die war im Grunde perfekt. Besser geht's nicht. Alle möglichen Rekorde gebrochen. Wenn man ihn sich aber vor der Saison angeschaut hätte, hätte man wahrscheinlich gedacht, okay, das ist ein 5. oder 6. Runden-Pick. Und jetzt ist er der Number One Overall Pick gewesen dieses Jahr. Aber nach dieser Saison kann man einfach nichts, ja, musste man ihn einfach nehmen. Wenn man sagt, man braucht einen Quarterback, zu viele Fragezeichen hinter den anderen sehr talentierten Quarterbacks, die ein paar Picks später genommen wurden. Und bei Joe Burrow gibt es eigentlich nur ein Fragezeichen, das so ein bisschen seine Wurfstärke hat. Jetzt nicht den allerstärksten Arm, der den Ball ohne Probleme 60, 70, 80 Yards downfield werfen kann. Aber er hat alles andere und er ist einfach ein Gewinner. Er hat diese Art anzuführen, die Spieler folgen ihm einfach. Das hat er gezeigt. Und es war eigentlich ganz klar, dass sie ihn nehmen würden. Deshalb hier ein super Pick. Und dann sind in der zweiten Runde hin und haben ihm nochmal weitere Waffen sozusagen besorgt mit T. Higgins, Wide Receiver, der einen unglaublichen Fangradius hat. Er springt da einfach hoch und nimmt sich den Football. 6'3", super, super Spieler und kann vom Besten im Grunde von A.J. Green lernen. Also man hat sich da sozusagen wie eine Insurance Policy dazugeholt. Aber Green noch nicht klar ist, okay, wie fit wird er sein, wenn die Saison dann irgendwann mal anfangen sollte. Und hat einen sehr ähnlichen Spielertypen dazugeholt. Man hat ja noch Tyler Boyd, der dann aus dem Slot kommen wird und dann ein drei Receiver, die wirklich, auf die man achten muss in der Secondary. Also auch ein sehr guter Pick. Ist in der dritten Runde, hat man einen Linebacker gedraftet, Logan Wilson aus Wyoming. Ist ein Off-Ball-Coverage-Linebacker, also jemand, der auch hauptsächlich Zone spielt und auch gespielt hat im College. Und da wird es natürlich interessant sein, weil Cincinnati's Defense eher eine Man-Cover-Defense ist und Man-Coverage bevorzugt, inwiefern er sich darauf einstellen kann, aber er bringt sehr viel mit. Ist ein talentierter Spieler. Ist dann nochmal die Route Linebacker gegangen in der vierten Runde mit Akeem Davis Gaither von App State und ist ja vielleicht sogar der beste Pick der Bengals für mich gewesen. Ja, weil er ist, das ist ein Spieler, der alles gut kann, der hat kaum Schwächen. Er ist ein guter Rusher, er ist gut gegen den Run. Er ist sogar, hat wirklich ordentliche bis gute Werte im Pass-Coverage gezeigt. Das einzige Problem bei ihm oder das einzige Fragezeichen, das man bei ihm hatte und warum er wahrscheinlich erst in der vierten Runde gedraftet wurde, ist sein Körperbau. Er ist so ein bisschen gebaut wie ein Safety, er ist ein bisschen kleiner. Also wirklich wieder so ein bisschen dieser Hybridspieler, aber doch auch noch an dieser kleineren, der kleineren Sorte, hat noch nicht mal 230 Pfund, bringt er noch nicht mal auf die Waage. Und da wird man sehen, wo er reinpassen wird in der NFL. Wird er eher zurückgezogen in diese Safety-Rolle oder bekommt er so eine Hybrid-Rolle, in die er reinkommt, wo er sowohl Linebacker spielt, als auch Safety, als auch im Man-Coverage, vielleicht als Slot-Corner von Zeit zu Zeit. Das wird man sehen. Ist ein sehr flexibler Spieler und ich glaube, ist ein sehr guter Pick hier. In der fünften Runde hat man einen Edge-Defender, einen Defensive End gedraftet, Khalid Kareem von weiter Golden Domer von Notre Dame. Auch ein guter Pick, ist jetzt nicht der beste Athlet, macht aber sehr viel mit seinen Händen, also sehr stark mit seinen Händen, arbeitet sehr viel mit denen, um sich Leverage zu verschaffen, um einen Hebel zu haben, am Offensive Lineman vorbeizukommen. Hat eigentlich unglaublichen Motor, also der hört nie auf, das ist so ein Spieler, den Trainer lieben, der spielt, bis die Pfeife gepfiffen wurde und das Play vorbei ist. In der sechsten Runde hat man nochmal eine Hilfe geholt für die Offensive Line. Hakima Adeniji aus Kansas ist auch ein guter Pick. Ist eher so ein Tweener. Also da weiß man noch nicht, wird er Tackle spielen oder wird er Guard spielen in der NFL. Wird wahrscheinlich so ein bisschen erstmal in so eine Swing-Tackle-Rolle reinkommen. Swing-Tackles sind Spieler, die an der Offensive Line mehrere Positionen bekleiden können. Und je nach Bedarf, also wenn ein Spieler zum Beispiel ausfallen sollte, aus welchen Gründen auch immer, in diese Position reinkommen kann, ob das auf der linken Seite ist oder rechten Seite der Line, ist da relativ egal und ist einfach ein weiterer Spieler, der dann auch Joe Burrow sicherlich helfen wird, weil er die Offensive Line weiter verstärkt. Dann haben wir nochmal einen super Pickup in der siebten Runde, auch ein toller Pick meiner Meinung nach, ist Marcus Bailey, Linebacker aus Purdue. Der bringt Potenzial mit bis zum Abwinken. Das einzige Problem, was er hatte, ist, dass er schon zwei schwere Knieverletzungen hat. Also da wird man sehen, wie er nach diesen Verletzungen zurückkommen kann und auf welchem Niveau und wie verletzungsanfällig er in der Zukunft sein wird. Aber er hat riesiges Potenzial. Und im Grunde genommen haben die hier einen super Draft gemacht. Wie gesagt, ich glaube, bei den Bengals insgesamt eine sehr, sehr gute Offseason für die. Ausblick zur neuen Saison ist halt schwierig. Es ist ein Team, das sich im Neuaufbau befindet. Und darum wird es auch gehen in der neuen Saison. Es wird darum gehen, Joe Burrow heranzuführen in der NFL. Es geht hier nur um die Weiterentwicklung im nächsten Jahr. Und wenn man den ein oder anderen Sieg auch mehr, also den mehr als zwei Siege einfangen kann im Vergleich zur 2019er Saison, dann nimmt man das gerne mit. Aber ich glaube, man darf hier jetzt nicht irgendwie die Playoffs oder sonst irgendwas erwarten. Nach denen kann man dann vielleicht in ein, zwei Jahren dann schauen. Ja, und deshalb würde ich sagen, sind die wahrscheinlich momentan für mich Team Nummer 3 oder eher Team Nummer 4 hier. Ich glaube, die Steelers sind, wie gesagt, nicht so stark. Je nachdem, wie sich die Bengals weiterentwickeln, kann es da auch schneller gehen. Aber wenn wir jetzt nochmal rückblickend die ganze Division betrachten, da hat man hier eigentlich eine klare Rangfolge. Ravens 1, Browns 2 und Steelers und Bengals werden sich um den dritten Platz am Ende des Tages kloppen. So, das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, unsere erste Episode vom Red Zone Football Podcast hat euch gefallen. Ich denke, die nächsten Episoden werden dann noch ein bisschen smoother laufen. Wir haben einige weitere Themen im Petto, werden auch den einen oder anderen Gast hier bei uns demnächst begrüßen dürfen und würden uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Episode einschalten werdet. Das wird dann der zweite Teil unseres Off-Season-Rückblicks sein und dort werden wir uns dann mit der AFC South beschäftigen, mit den Houston Texans, Indianapolis Colts, Tennessee Titans und Jacksonville Jaguars. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.